Liebe Gemeinde, jetzt sitzen wir doch schon eine ganze Weile nebeneinander. Wir haben gebetet, Lieder gesungen und Texte zu diesem Sonntag gehört. Jetzt bitte ich Sie, schauen Sie doch einmal nach links und nach rechts. Wer sitzt dort neben Ihnen? Haben Sie sich Gedanken gemacht, wohin Sie sich gesetzt haben, als Sie gekommen sind? Haben Sie sich bewusst neben die Personen an Ihrer Seite gesetzt? Neben eine gute Bekannte? Neben einen Freund? Oder sitzen Sie allein? Oder war es Ihnen nicht wichtig, wo Sie sich hingesetzt haben? Vielleicht haben Sie als Kind das Spiel gespielt, das mit den Worten beginnt, mein rechter Platz ist leer, da wünsche ich mir die Punkt her. In der Regel sind es doch die besten Freunde, die man sich zur Seite wünscht. Ich kann mich jedenfalls nicht an ein Spiel erinnern, in dem wir Kinder uns ein Mädchen oder einen Jungen neben uns gewünscht hätten, das wir nicht so gut kannten. Immer waren es die, die uns besonders nahe standen, die wir zur Seite haben wollten. Und so war es natürlich dann auch in der Schule. Man wollte immer neben einem Freund sitzen, mit dem man sich auch unterhalten konnte. Auch war es gut, neben dem Klassenprimus zu sitzen, weil der einem vielleicht bei schwierigen Aufgaben half. Manchmal war es auch von Vorteil, an der Seite des Anführers der Klasse zu sitzen, denn wer sich mit dem verbündete, dem konnten die anderen nicht so viel anhaben. Nach der Schule zu Hause in der Familie gab es vielleicht auch bei Ihnen eine feste Sitzordnung am Tisch. Früher war es sogar oft so, dass der Vater am Kopf des Tisches saß. Damit war gleich klar, wer nicht nur das erste, sondern auch das letzte Wort hatte. Und später im Leben ist es ja auch nicht viel anders. Wo jemand sitzt, entscheidet über den Platz in der Hierarchie. Es zeigt an, ob jemand zu einer Gruppe gehört und welche Stellung er in dieser Gruppe hat. Es zeigt an, wie viel Macht jemand hat und wie viel Anerkennung er von den anderen bekommt. Das funktioniert ganz unbewusst zum Teil. Ganz auffällig ist das in unserem Parlament. Die Spitzen der regierenden Partei sitzen auf der Regierungsbank und neben dem Bundeskanzler, der Bundeskanzlerin sitzen die wichtigsten Minister. Auf der anderen Seite sitzt die Opposition, eingerahmt von Stellvertreter und Generalsekretär. Und natürlich sind die Kameras auf die Personen mit der größten Macht am häufigsten gerichtet. Wer ganz hinten sitzt, hat einen schlechteren Platz erwischt. Aber auch in einem ganz normalen Arbeitsleben gibt es eine Sitzordnung. In autoritären Unternehmen sitzt der Chef beispielsweise hinter einem Schreibtisch und zeigt seine Macht schon durch die räumliche Distanz zu seinen Angestellten. Und bei Sitzungen sind die Plätze rechts und links vom Chef für die reserviert, die dem Chef am nächsten stehen. Eben die, die nach ihm die meiste Macht haben oder für die, die der Chef protegieren möchte. Ja, und auch innerhalb einer Gruppe, die sich eigentlich gut versteht, gibt es Rangeleien um die besten, um die richtigen Plätze. In unserem heutigen Text geht es um so einen Platzstreit. Auf dem Weg durch Galiläa und Judäa haben die Jünger schon öfter darum gestritten, wer von ihnen der Größte ist. Im Johannesevangelium wird sogar immer wieder von einem Lieblingsjünger Jesu berichtet, der eine ganz besondere Beziehung zu Jesus hatte. Und sogar in dieser kleinen Gruppe von 12 Jüngern, die alle Jesus nachfolgen, wird immer wieder versucht, eine Hierarchie aufzustellen. Je näher sie an Jerusalem kommen, desto mehr drängt sie die Frage, wer denn Jesus in sein Reich folgen könne. Denn, das haben sie inzwischen begriffen, Jesus' Leben ist bedroht und bald würde er von der Erde fort in seinem Reich bei seinem Vater gehen. Ich lese Ihnen den Predigttext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 35 bis 45. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen: Meister, wir wollen, dass du für uns tust um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Als die 10 das hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker niedrig und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein, und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Soweit der Text. Ja, in dem Evangelium von heute treiben es zwei Jünger auf die Spitze. Johannes und Jakobus gehen zu Jesus und bitten ihn geradewegs darum, in seinem Reich rechts und links von ihm Platz nehmen zu dürfen. So denken sie sich in ihrer Vorstellungswelt eine anerkennende Position in der Nähe ihres Meisters, der dem entspricht, was sie glauben, sich verdient gemacht zu haben. Sie wollen diese Sitze schon mal für sich reservieren. Finden Sie das absurd? Würden Sie genauso wie die anderen Jünger ärgerlich sein, dass die beiden Brüder so eine Forderung aufstellen? Oder können Sie nachempfinden, was Jakobus und Johannes bewogen hat, mit ihrem Anliegen zu Jesus zu kommen? Jesus hört sich ihr Anliegen jedenfalls ruhig an. So denke ich, dass wir versuchen sollten zu verstehen, was die Brüder dazu bewogen hat, ihre Bitte an Jesus zu stellen. Zum einen sind Johannes und Jakobus nicht irgendwelche Brüder, vielmehr sind sie zwei sehr treue Jünger Jesu, die sich später noch bewähren sollen, nämlich als sie nach Jesu Tod in Jerusalem zu tragenden Säulen der Gemeinde werden, wie es der Apostel Paulus bei einer der Reisen dorthin anmerkt. Sie fühlen sich also nicht zu Unrecht als wichtige Jünger. Vom Verhältnis Johannes und Jesus ist, denke ich, sowieso ein ganz spezielles. Haben denn solche Jünger nicht auch einen Anspruch auf gebührende Anerkennung? Haben sie es nicht verdient, dass sie eine besondere Nähe zu Jesus haben? Bei all diesem Vorwurf oder des Unterstellens des Belohntwerdens habe ich trotzdem auch im Gefühl, dass die zwei Jünger einfach sagen: Ich will bei Jesus bleiben. Egal wie, nicht unbedingt nur, um sich zu sagen: Oh, wir sitzen neben Jesus, sondern einfach: Wir möchten gern dort sein. Mein rechter Platz ist leer. Da wünsche ich mir den Jesus her. Liebe Gemeinde, wenn Sie sich korrekt verhalten, wenn Sie anderen helfen, wenn Sie vielleicht auch auf etwas verzichten, zum Beispiel eine gesonderte Behandlung vom Arbeitgeber, weil andere dann Nachteile haben könnten, wenn Sie sich für eine kranke Person aufopfern oder sich von einer Freundin stundenlang die Sorgen anhören, oder auch wenn Sie jemandem ein Geschenk machen, das Ihnen besonders wertvoll ist, was erwarten Sie dann? Und wie lange können Sie darauf warten, dass Ihnen Anerkennung gezollt wird? Ich denke, wenn wir ehrlich zu uns sind, dann können wir den Anspruch der beiden Jünger nachempfinden, dass sie dafür, dass sie Jesus schon so lange nachgefolgt sind, auch eine Belohnung bekommen. Schließlich haben sie ihr altes Leben verlassen, manche Nacht im Freien geschlafen und haben alles, was sie an materiellem Besitz und an Fähigkeiten hatten, mit den anderen Jüngern geteilt. Und was tut Jesus während dieses Gespräches? Er fragt sie zuerst, ob sie ihn in ihrer Lebensführung nachfolgen können. Den Kelch trinken, dieselbe Taufe erhalten. Sie sagen, ja, das können sie. In ihrem Leben, so gibt Jesus zurück, können sie ihm auch nachfolgen. Aber ihnen die Plätze rechts und links von ihm zu sichern, das steht ihm nicht zu. Denn diese Plätze sind für andere gedacht. Das ist doch ein starkes Stück. Kann Jesus nicht selber bestimmen, wer zu seinen Seiten sitzen wird? Wieso kann er das nicht bestimmen und überhaupt, welche ehrwürdige Person hat es denn verdient, neben ihm zu sitzen? Je mehr ich darüber nachdenke, was Jesus mit diesem rätselhaften Ausspruch gemeint hat, desto mehr verstricke ich mich in meine allzu menschlichen Gedankengänge. Platzstreitereien, Rangeleien um die besten Plätze, sich einen guten Platz sichern, sich neben den Mächtigen und Einflussreichen platzieren, Angst, keinen guten Platz mehr abzubekommen, Anspruch auf einen guten Platz geltend machen. Aber es gibt keinen Platz an der Sonne. Der Platz neben Jesus bleibt leer. Welchen Anspruch können die zwei Brüder Johannes und Jakobus noch anmelden? Auf welche Platzkarten können sie hoffen? Auf diese Frage geht Jesus nicht ein. In seinem Reich geht es nämlich nicht darum, einen guten Platz zu bekommen. Denn einen Platz im Reich Jesu, im Reich Gottes, kann man sich nicht verdienen. Wir können uns den Weg nicht erarbeiten. Jeder Versuch, zielgerichtet einen Anspruch auf Jesu Nähe zu erlangen, muss scheitern. Weder ein dickes Konto an guten Werken noch ein Orden für Opferbereitschaft garantieren einen Ehrenplatz bei Gott. Jesus war in seinem Handeln nicht zielgerichtet, so wie wir Menschen es vielleicht sind. Er setzte nicht auf die Vermehrung seines Einflusses, noch buhlte er bei den Reichen um Anerkennung. Er hat auch nicht nach den Mächtigen geschielt, wenn er Menschen geheilt hat oder sie mit seinen Worten aufgerichtet hat. Jesus hat den Menschen gedient. Und das hat er uns gezeigt. Wahre Größe und den Eintritt in sein Reich bekommen wir nur dann, wenn wir das, was wir tun, nicht mit dem Hintergedanken einer augenscheinlich wohlverdienten Entlohnung ausführen. Der Antrieb zu dienen soll nicht aus dem Streben nach Verdienst kommen. Und wie im Kleinen gilt das auch im Großen. Jesus führt dieses Beispiel an. Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker niederdrücken und dass die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. So brauchen wir, wenn es damals Zeitungen gegeben hätte, wird auch nichts anderes drinstehen als heute, habe ich so das Gefühl. Jesus macht genau das Beispiel. Aber er sagt, bei euch aber soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, der soll der Sklave aller sein. Das Wichtige bei dem Dienen ist, dass es freiwillig geschieht. Niemand kann von einem anderen erwarten, dass er ihm unterworfen freiwillig dienen soll. Das ist ja sonst paradox. In unserer Geschichte wurde das Dienen natürlich vielmals missbraucht. Frauen mussten sich Männer unterwerfen, Arme mussten Reichen dienen und Schwache müssen den Starken dienen. Das Dienen in Jesu Nachfolge ist radikal anders. Wer nahe an Jesus leben möchte, muss sich vom Hierarchiedenken und Platzgerangel verabschieden. Der muss einsehen, dass freiwilliges Dienen nicht erzwungen werden kann. Jesus selbst macht es uns möglich, Er ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern er ist gekommen, zu dienen. Das hat er uns vorgelebt. Die Bibel gibt vielfach Zeugnis davon. Und dafür hat er auch gelebt und gelitten. Er hat sogar so weit gedient, dass er den fatalen Kreislauf durchbrochen hat. Er hat Anerkennung gegen Schmach getauscht. Er hat Macht gegen Ohnmacht getauscht. Er hat Einfluss gegen Verlassenheit getauscht. Er ist in der Hierarchie ganz nach unten geraten. Und schließlich musste er sterben, anstatt zu leben. Und das hat er alles freiwillig für uns getan. Er hat uns freiwillig gedient und ist dabei dann würdig auf seinen Platz gehoben worden. Wenn wir uns wieder mal um einen Platz drängeln und dabei andere verdrängen, dann ist es gut, wenn wir einen Moment innehalten und uns daran erinnern, dass Jesus uns aus diesem Kreislauf bereits befreit hat. Und dessen können wir sicher sein, wenn wir nicht um Verdienst, Lohn und Anerkennung kämpfen, sondern einen freiwilligen Dienst tun, dann sitzt Jesus direkt neben uns. Und die Gnade Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, regiere unsere Herzen in Jesu Christi Namen. Amen. Wir singen das nächste Lied. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stehend in deinem Dienste stehen. 4 Strophen.